macht den Unterschied. Der Text, auf dem meine Predigt, meine Gedanken basieren, könnt ihr nachlesen im Hebräerbrief im Kapitel 11. Und da lesen wir, muss ich schauen, ob das da funktioniert, da lesen wir im ersten Vers: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und ein bisschen moderner Ausdruck, die gute Nachricht, heißt es eben so: Gottvertrauen heißt, sich verlassen auf das, was man hofft, und fest mit dem rechnen, was man nicht sehen kann. Dieses uneingeschränkte Vertrauen auf Gott, auf seine Zusagen, auf seine Versprechen, ist es, das das Leben vieler unserer Vorfahren sehr nachhaltig geprägt hat. Durch ihr Vertrauen, ihren Glauben, haben viele Männer und Frauen das Weltgeschehen maßgebend beeinflusst und auch geprägt. Durch das Vertrauen auf Gott, durch das Vertrauen auf etwas, was sie nicht sehen konnten, was sie nicht in den Händen halten konnten, durften sie und dürfen auch wir heute noch Erfahrungen mit Gott machen, die unser Leben verändern können. Dieser Vers 1 aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes, wo es um unser, um mein Gottvertrauen zu Gott geht, mein Grundvertrauen zu Gott geht, hat auch sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun. Aufgrund von diversen biblischen Beispielen, aber auch meiner ganz persönlichen Erfahrung, möchte ich uns heute aufzeigen, dass in diesem einfachen Vers so viel Kraft und Dynamit steckt, dass unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird. Ich weiß natürlich nicht, wo du als Einzelner oder als Einzelne heute stehst. Wie sieht dein persönliches Leben aus? Welche Sorgen, welche Gedanken beeinflussen dein Denken? Wie sieht dein Verhältnis zu Gott aus? Sind Verheißungen wie diese von Gott? Sind solche Verheißungen für dich etwas Fassbares, etwas Reales oder mehr etwas Theoretisches? Sind Gottes Zusagen an uns für dich etwas, das dich wirklich tagtäglich durchs Leben trägt? Heute soll das Thema der Predigt nicht geht. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht um Theorie, sondern es geht um etwas ganz Persönliches, nämlich um dein privates, persönliches Verhältnis zu Gott. Ziel meiner Predigt soll es sein, dein Innerstes, dein Herz heute Morgen anzusprechen und zu erreichen. Bitte erlaub mir, dass ich deshalb zu Beginn meiner Predigt noch kurz mit uns bete. Vater im Himmel, es ist wirklich ein Privileg, dass wir heute so in aller Freiheit hier zusammenkommen können, in dieser wunderschönen Bergwelt. Und wir danken dir, dass wir dir wissen dürfen, dass du auch da bist. Weil ohne dich wäre alles nutzlos. Und wir danken dir für deine großen Verheißungen und dass du uns heute Morgen aufzeigen willst, dass diese Verheißungen, die du an großen Leuten wahrgemacht hast, auch heute noch Gültigkeit haben. Bitte sprich heute Morgen durch deinen Heiligen Geist zu jedem Einzelnen hier, ganz persönlich, Herr. Amen. Schauen wir uns mal gemeinsam an, welchen Einfluss der Glaube, das Vertrauen auf Gottes Zusagen, auf das Leben von großen Gottesmännern hatte. Als erstes Beispiel nehmen wir da den Noah. Es heißt da, weil Noah Gott vertraute, konnte er Weisungen empfangen für einen Fall, der erst später eintreffen sollte. Er gehorchte und baute ein Schiff, in das er mit seiner ganzen Familie gerettet wurde. Weil er sich auf Gott verließ, trennte er sich von den Menschen, die sich gegen Gott auflehnten. Und so fand er bei Gott die Anerkennung, die dem Vertrauen zuteil wird. Meine Lieben, was wäre wohl passiert? Was wäre mit der Menschheit passiert ohne diesen starken Glauben von Noah? Könnt ihr euch vorstellen, was Noah so durch den Kopf gegangen ist damals? Da gab es kein Anzeichen von einer Sintflut. Alles, was er machte, war entgegen jeglicher Vernunft. Er war den Hohn der Menschen ausgesetzt. Aber er vertraute Gottes Befehl so stark, dass er das tat, was Gott ihm aufgegeben hat. Und dies, obwohl kein Regen in Sicht war. Obwohl der Bau der Arche Noah, das war nicht eine Wochenarbeit, das war eine Arbeit, die Jahre überdauerte. So einfach war das auch für Noah damals nicht. Und doch gehorchte Noah. Gottes Wort, Gottes Zusage war für Noah wichtiger als die Meinung der Menschen. Und jetzt werden Sie sich, der eine oder andere wird sich jetzt sagen, ja gut, das ist Geschichte. Das war halt Noah damals vor tausenden von Jahren. Ist diese Geschichte für uns heute auch noch fassbar? Ich habe mir dann überlegt, was wäre wohl passiert in Japan, wenn da einer aufgestanden wäre, ein japanischer Noah? Wie hätte Japan reagiert, das Volk in Japan reagiert, wenn ein neuzeitlicher Noah gekommen wäre und vor dem Erdbeben, von dem Tsunami gewarnt hätte und gesagt hätte, wir müssen ein Boot bauen, wir müssen auf die Berge hochgehen. Da kommt wie eine Sintflut auf uns zu. Hätten die Leute diesen japanischen Noah auch ausgelacht? Wie hätten sie reagiert? Wie würden wir reagieren? Überlegen Sie sich mal, wie würden Sie reagieren, wenn heute einer aufstehen würde und uns mitteilen würde, dass Schnee hat es jetzt noch keine, Lawine kommt dann vielleicht mal, aber wenn jetzt irgendwie ein Erdbeben auf uns zukommt und dass er uns warnen würde? Wie würden wir damit umgehen? Wir kommen zum zweiten Beispiel. Da ist die Rede von Abraham. Und ich muss gestehen, Abraham ist einer der größten Persönlichkeiten aus der Bibel für mich persönlich. Und da heißt es, weil Abraham Gott vertraute, gehorchte er, als Gott ihn rief. Er machte sich auf den Weg in ein Land, das er als Geschenk bekommen sollte, und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er ging. Stellen wir uns mal vor. Da gibt Gott doch dem Abraham praktisch aus heiterem Himmel heraus den Auftrag, seine Verwandtschaft zu verlassen. Er soll aus seinem Land weggehen, in ein fremdes Land ziehen. Gott verspricht ihm zwar, ihn zu segnen, er verspricht ihm, dass er aus ihm ein großes Volk machen will. Ja, können wir uns vorstellen, was das bedeutet? Das ging dem Abraham nicht, wie wenn das uns heute gehen würde. Er ist da nicht zum Bahnhof Ilanz gegangen und hat ein Zugticket gekauft. Er ist auch nicht mit dem Wagen nach Kloten gefahren und hat das nächste Flugzeug bestiegen. Er hat sich auch nicht schlau gemacht auf Google oder Wikipedia oder weiß nicht wo, wohin Gott ihn denn schickt. Gott hat ihm einfach gesagt, geh. Und er hat gehorcht. So einen Auszug wie damals bei Abraham, das können wir uns heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Nein, der ganze Auszug war ein Schritt in die Ungewissheit, ein Schritt, nicht basierend auf Wissen, sondern allein basierend auf dem Glauben. Abraham wurde unterwegs geprüft, noch und noch, aber er hat an Gottes Verheißungen festgehalten. Die Hungersnot zwang ihn, auf der Suche nach Nahrung bis nach Ägypten zu wandern. Er gab nicht auf. Er hielt sich an Gottes Verheißung fest, trotz seinem hohen Alter. Ja, auch seine Frau war ja längst über das geburtsfähige Alter hinaus, hat ihm Gott noch Nachkommen verheißen. Wie wir wissen, ist auch Gott zu diesem Versprechen gestanden. Und auf der Basis von Abraham und Sarahs Sohn Isaac ist das ganze Volk Israel entstanden. Abraham, aber auch Isaac und Jakob wurden auf ihren Wegen von Gott nie allein gelassen. Nein, er hat sie ein Leben lang begleitet. Schlussendlich sind sie aber im Vertrauen auf Gott gestorben, und zwar ohne dass sie das ihnen von Gott versprochene Land selber gesehen haben. Sie selber haben also nicht ganz alles bekommen, was Gott ihnen versprochen hat, aber sie haben das verheißene Land aus der Ferne gesehen und für ihre Nachkommen haben sie sich sehr gefreut. Und dabei haben sie etwas ausgesprochen, was mich sehr beeindruckt hat. Sie sprachen offen aus, dass sie nur Gäste und Freunde auf der Erde waren. Meine Lieben, wer so etwas sagt, der bringt damit zum Ausdruck, dass er eine Heimat sucht, wenn er sich auf dieser Welt nur als Gast fühlt. Sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nämlich nach der himmlischen Heimat. Wir kommen zu einem dritten Beispiel. Da ist von Moses Eltern die Rede. Weil die Eltern von Mose Gott vertrauten, hielten sie ihn, Mose, nach seiner Geburt 3 Monate lang versteckt. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und hatten keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Stellen wir uns mal die Brutalität der Situation im damaligen Ägypten vor. Da sind also die Nachkommen von Abraham, das Volk Israel, zu einem starken Volk angewachsen. Da alle Einschränkungen ihrer Freiheiten, alle brutale Knechtung Gottes Segen nicht verhindern konnte, befahl der wahnsinnige König, alle männlichen Nachkommen der Israelis umzubringen. Welche Ängste mussten wohl Moses Eltern durchgelebt haben? Wie viel Mut brauchten sie, um sich über den Befehl des Königs hinwegzusetzen? Der Grund ihres Verhaltens basierte allein auf ihrem Vertrauen auf Gottes Verheißung. Nur ihr Mut, nur ihr Vertrauen auf Gott wurde schlussendlich belohnt, ihr Kind überlebte und beeinflusste die Entwicklung des ganzen Volkes Israel. Ich denke, spätestens seit wir in der jüngsten Zeit in den Medien verfolgen konnten, wie Diktatoren wie Assad in Syrien oder Kim Jong-un in Nordkorea gegen ihr Volk vorgehen, können wir uns ein bisschen vorstellen, wie es damals Moses Eltern und dem Volk Israel in Ägypten gegangen ist. Wie sieht im Vergleich dazu unser Leben aus? Wie sieht es mit deinem persönlichen Vertrauen zu Gott aus? Zu seinen Verheißungen. In guten Zeiten von Gott zu sprechen, das ist eine Sache. Wie verhalten wir uns aber, wenn die eigene Existenz, das eigene Leben auf dem Spiel steht? Ich bin persönlich in den letzten Jahren durch viele Täler und Prüfungen durchgegangen. Es war im Dezember 2004, als ich so praktisch aus dem heiteren Himmel heraus völlig unerwartet die Diagnose Leukämie erhalten habe. Schicksalsschläge in der Familie hatte ich damals schon einige hinter mich. Beruflich stand ich schon so oft vor großen Prüfungen. Bisher, bis zu diesem Zeitpunkt, hatte mich mein tiefer Gottesglaube, der auf einer persönlichen Entscheidung infolge einer früheren persönlichen Krise beruhte, bis zu diesem Zeitpunkt hat mich dieser Glauben durchgetragen. Aber jetzt, dieses Mal, da ging es um mehr. Es ging um mich persönlich. Es ging um meine Zukunft. Es ging schlichtweg um alles, um Gesundheit, um die Familie, um den Beruf, um sein oder nicht sein. Allein die Wahl der Therapie war eine große Herausforderung, die mein Schicksal nachhaltig beeinträchtigen würde. Ich habe mich damals in ein Kloster zurückgezogen, um allein mit Gott zu sein und mich mit seinen Verheißungen auseinanderzusetzen, um mit ihm abzusprechen, welches die nächsten richtigen Schritte sind. Heute, im Nachhinein, weiß ich genau, dass Gott in all seiner Weisheit und Voraussicht schon vor meiner Geburt, indem er mir einen eieigen Zwillingsbruder zur Seite stellte, für eine reelle Überlebenschance gesorgt hat. So habe ich mich damals entschieden, das Angebot meines Bruders anzunehmen und trotz eines großen Risikos den Weg einer Zelltransplantation zu wählen. Das war die Entscheidung. Als dann aber nach der ersten Chemotherapiephase die Funktion meiner Leber aussetzte, spitzte sich die Situation ein erstes Mal so zu, dass keine sehr großen Überlebenschancen mehr bestanden. Die Verantwortlichkeit, im Geschäft zu regeln, mit der Familie die Abdankung vorzubesprechen, das war das eine. Sich aber persönlich auf das fast Unausweichliche vorzubereiten, das war ein schwieriger Prozess, das kann ich Ihnen sagen. Zur Verarbeitung diente mir das symbolische Bild eines führerlosen Segelschiffes. Ich sah mich immer wieder in diesem kleinen Segelschiff und dieses kleine Segelschiff, das trieb segellos, ruderlos, völlig unsteuerbar in den Wellen des Ozeans. Ich musste damals schmerzhaft lernen, dass nun Gott allein den weiteren Kurs bestimmte. Ich keinen Einfluss mehr hatte, wohin dieses kleine Bötchen mich führen wird. Als Insasse des Lebensschiffes hatte ich keinen weiteren Einfluss mehr auf die Richtung. Das war der Moment, wo ich begonnen habe, mich intensiv mit Gottes Zusagen über die Ewigkeit auseinanderzusetzen. Wenn mir Gott im Johannes 3,16 zurief, dass ich durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe, so galt es nun, sich mit dieser Aussage, mit diesem Versprechen Gottes auseinanderzusetzen. Ich habe gelernt, den Führungsstab meines Lebens ganz aus der Hand zu geben. Ich habe mich immer mehr als Gast in dieser Welt gefühlt. Erinnern Sie sich, was ich vorhin gesagt habe von Abraham? Er hat sich als Gast gefühlt. Und mein Blick weilte immer mehr stärker auf der Verheißung Gottes, auf eine neue Welt, auf die Ewigkeit. Ich habe begonnen, mich damit abzufinden, dass die Zeit meines irdischen Lebens zu Ende geht. Mein Glauben an Gott wurde auf diese Weise sehr hart geprüft. Durch einen intensiven Glaubensprozess wurde Gottes Zusage des ewigen Lebens praktisch zu meinen wichtigsten Überlebensperspektiven. Und diese neue Betrachtungsweise hat selbstverständlich nebst bester ärztlicher Versorgung und treuester Fürsorge durch meine Familie und vielen, ja sehr vielen Gebeten von Freunden mitgeholfen, die vielen darauf folgenden Spitalaufenthalte, Operationen und Lebenskrisen durchzustehen. Wenn in der Bibel von der Ewigkeit die Rede ist, wenn uns Jesus verheißt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hand aufs Herz, können Sie etwas damit anfangen? Ist diese Aussage für Sie persönlich verständlich? Hier habe ich jetzt notiert, du junger Mensch, der du gerade mal 15 Jahre alt bist, aber es sind halt keine jungen Menschen hier, die 15 Jahre alt sind. Aber ich kann auch sagen, du junger Ehemann oder Mutter, die ihr euch gerade mit der Nachwuchsplanung auseinandersetzt, was spricht denn dieser alte Mann da vorn von der Ewigkeit? Der kennt ja meine Probleme nicht, der weiß ja nicht, dass ich vor einer Prüfung stehe, dass ich berufliche Herausforderungen habe, dass ich gesundheitlich angeschlagen bin. Meine Lieben, es geht hier nicht in erster Linie um die Frage der Ewigkeit, sondern es geht ganz konkret darum, ob wir wirklich in allen Situationen Gott vertrauen. Ich denke, Ernst hat uns hier heute Morgen ein sehr schönes Beispiel erzählt. Er, Gott, der seinen Kindern, also auch dir und mir, verheißen hat, dass er für dich da ist, der dich liebt, der sich um dich sorgt, dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Um das geht es. Das heißt Vertrauen. Wie dieser Plan aussieht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der vor einer Abschlussprüfung steht, ob der die Prüfung besteht oder ob sich die beruflichen Aussichten verbessern oder ob die Gesundheit wieder zurückkommt. Aber das ist nicht das allein Entscheidende. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob deine persönliche Beziehung zu Jesus stimmt und ob du an seinen Verheißungen festhältst. Ist deine persönliche Beziehung, hält die? Ist das wirklich dein Vertrauen zu Jesus so stark, dass er dich durch alle Täler, Gefühlstäler oder Lebenstäler durchträgt? Noah, Abraham, Moses Eltern und viele mehr, von denen wir in der Bibel erzählt wird, waren, wir sagen heute, große Gottesmänner oder Gottesfrauen. Nein, das waren schon große Gottesmänner, Gottesfrauen, aber nicht, Gott hat sie nicht gebraucht, weil sie groß waren oder weil sie stark waren oder weil ihr Vertrauen so wahnsinnig war oder weil sie so sündlos waren, sondern Gott hat sie berufen und Gott hat sie befähigt. Und ich denke, das ist ganz entscheidend, dass wir uns, jeder Einzelne sich hier das merkt. Sonst haben wir immer den Eindruck, ich genüge nicht, mich kann Gott nicht brauchen. Ich habe ja noch Sünden und ich bin ja so schwach und ich bin ja nicht der Hellste. Nein, es geht nicht darum. Wer Gott beruft, den wird er befähigen. Und Gott hat Abraham befähigt, Gott hat Noah befähigt, Gott hat Mose Eltern befähigt und hat ihnen das Vertrauen geschenkt. Und im Gegensatz zu diesen Leuten haben wir es ja heute viel einfacher. Gott ist uns nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus entgegengekommen. Er wurde praktisch auf eine Art fassbar. Für uns. Er hat durch Jesus Gestalt angenommen. Und trotzdem, Jesus können wir auch heute nicht sehen. Das unterscheidet sich nicht zu der Situation dieser Leute, von denen wir heute gehört haben. Die versprochene neue Welt, die mit der Bezeichnung Paradies überschrieben wird, die ist zwar allen verheißen, die Jesus als ihren Retter annehmen, aber sichtbar, einsichtbar ist sie auch nicht. Und deshalb heißt es ja, Gott vertrauen heißt sich verlassen auf das, was man hofft und festrechnen mit dem, was man nicht sehen kann. Der Titel meiner Predigt heißt, das Vertrauen macht den Unterschied. Er könnte genauso gut heißen, Glauben statt Zweifeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle es in der Hand haben, unser Leben buchstäblich auf den Kopf zu stellen. Es braucht zwar eine willentliche Entscheidung, aber es hat nichts mit eigener Kraft zu tun. Der Weg des Gottvertrauens, der steht uns allen offen. Wenn wir uns in guten Zeiten Zeit für Gott nehmen, werden wir ihn besser kennenlernen und ihm vertrauen lernen. Alles Achten auf die Probleme unseres Lebens verdeckt uns den Blick auf Gott, auf seine Verheißungen. Merken Sie sich das. Und ich habe hier ein schönes Beispiel mitgebracht. Wissen Sie, was das ist? So wie uns der Nebel die Sicht auf die Sonne verdecken kann, verdecken uns die Beziehungsprobleme, unsere beruflichen Sorgen, unsere Gesundheitsnöte den Blick auf Gottes Licht. Die Sonne scheint, ob wir sie sehen oder nicht. Keiner von uns zweifelt daran, dass sie scheint, auch wenn wir diesen Blick hier haben. Wir selbst haben schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass wenn sich der Nebel verzieht, die Sonne mit all ihrer Wärme, ihrem Licht uns erfreuen kann, uns erwärmen kann. Nur wenn wir bereit sind, unseren Blick ganz bewusst von den Alltagsproblemen weg zu Gott zu lenken, werden auch wir hier die Erfahrung machen, dass Gott hinter dem Nebel der Probleme dieser Welt mit all seiner Allmacht, mit seiner unendlich großen Liebe steht. Dass er da ist und nur darauf wartet, unser Herz zu erwärmen, unsere Wunden zu heilen, unsere Probleme zu lösen und uns durchzutragen. Wissen Sie, wo dieser Satz steht? Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Diese Worte stehen als Inschrift am Ghetto in Warschau. Irgendwie höre ich jetzt den einen oder anderen von uns innerlich stöhnen. Ja, der mag ja da vorne gut reden, der steckt ja nicht in meinen Schuhen drin. Der hat ja keine Ahnung davon, mit welchen Problemen ich zu kämpfen habe. Es mag zwar Gott geben, aber was hat Gott mit meinem Alltag zu tun? Warum hilft er dann mir nicht, wenn der da vorne jetzt erzählt, Gott ist da für mich? Kann er mir überhaupt helfen? Will er mir überhaupt helfen? Meine Lieben, ich denke, es lohnt sich, dass wir hier jetzt gemeinsam einen kurzen Boxenstopp einschalten. So wie beim Autorennen. Ha? Und uns einen Einblick in die wirkliche Größe von Gott gewähren. Wer an Gottes Größe und seinen Verheißungen zweifelt, der sollte einmal einen Blick ins Weltall werfen. Wir leben ja da auf dieser Erde. Die sieht wahnsinnig groß aus. He? Und ich bin ja wichtig, oder? Sie sind ja auch wichtig. Wir leben da auf dieser Erde da. Schauen wir uns mal an. Wenn wir so ein bisschen andere Perspektive haben, wie klein dann die Erde ist im Verhältnis zum Uranus, zum Jupiter, zum Saturn, Ich bin immer noch dort auf dieser Erde drauf. Hä? Ihr auch. So groß ist die Sonne im Verhältnis zur Erde. Die Erde seht ihr ganz, ganz noch als kleiner Punkt da drauf. Unglaublich, oder? Aber das ist noch gar nichts. Schon im Verhältnis zur Sonne betrachtet ist die Erde nur noch sehr klein. Aber hinter der Sonne geht es weiter. Unser Sonnensystem ist nur ein winziger, winziger kleiner Teil des Universums. Jetzt sehen Sie nur auf der linken Seite die Sonne im Verhältnis zum Arcturus, Riesenplanet. Haben wir den Eindruck, im Verhältnis zur Sonne. Ich meine, die Erde, die sehen wir ja gar nicht mehr. So klein ist sie. Aber dieser kleine Arcturus, den wir vorher gesehen haben, der ist nichts mehr im Vergleich zum Antares, den größeren Planeten. All das hat Gott geschaffen. Antares ist der 15 hellste Stern des Himmels. Er ist mehr als 1000 Lichtjahre von uns entfernt. Und wie groß sind wir jetzt mit unseren Sorgen im Verhältnis gegen die Größe des Weltalls? Versuchen wir uns mal das vorzustellen. Das ist eine Infrarotaufnahme des Hubble-Teleskops von unzähligen Galaxien, die Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind. Und da gibt es noch ein letztes Bild, eine Großaufnahme nur von einem kleinen dunkelsten Bereich. Ist das nicht fantastisch? Und jetzt sagt Gott, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Hei, hei, hei. Es fällt kein Spatz auf die Erde ohne Gottes Willen. Wie wichtig sind wir jetzt? Wie groß sind meine Probleme, die uns täglich ärgern? Und was sind sie wert im Verhältnis zu Gottes Verheißung? Ich bin fest davon überzeugt, dass vieles in unserem Leben in erster Linie eine Frage der Perspektive ist. So klein und unbedeutend ich als einzelner Mensch auf dieser Erde bin. Ja, so unbedeutend ich im Verhältnis zu diesem gewaltigen Universum bin. So kurz ist auch mein weltliches Leben im Vergleich zur Ewigkeit. Dieser große Gott, der sagte, dass ihm jedes unserer Haare wichtig ist, hat uns, die wir an ihn glauben, hat uns das ewige Leben verheißen. Hätte Abraham nicht auf die Ewigkeit vertraut, hätte sein Leben nur aus Frust, Not, Kampf und Sorgen bestanden. So wie unsere persönlichen Alltagssorgen im Vergleich auf dieses gewaltige Universum an Größe, an Bedeutung verlieren, genauso verlieren sie auch an Bedeutung im Hinblick auf das uns zugesagte ewige Leben. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn nicht geschieht, was wir wollen, dann geschieht, was besser für uns ist. Merkt euch diesen Satz. Und im Psalm 16,8, das war jetzt zu schnell. Da sagt David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, werde ich festbleiben. Was für gewaltige Aussagen. Nicht die schwierigen Umstände, die Stürme und Nöte, die Davids Leben durcheinander wirbelten, haben seinen Blick gefesselt. Er schaute auf Gott, der das weite Universum geschaffen hat. Und in dessen Hand auch sein kleines Leben ruhte. Hänge deine Gedanken nicht nach. Vertiefe und verirre dich nicht in sie. Sonst rammst du dem Feind, der deine Seele belagert, selbst eigenständig die Pfähle ein. Punkt. Es kommt also auf unsere Blickrichtung an. Wir können wie David den Herrn vor Augen haben, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und damit beheimatet sind. Meine Lieben, lasst uns unsere Gedanken weniger auf die Sorgen des Alltags, weniger auf das bestehende, auf das bevorstehende Lebensende auf dieser Welt, dafür umso mehr auf das versprochene Paradies fokussieren. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, dass dieser bewusste Blickwechsel vom Alltag weg, von der Sterblichkeit hin zur Ewigkeit, ja vom Alltagsproblem zu Gottes Größe und seiner wundervollen Verheißung, nicht nur durchträgt, sondern eine riesige Ermutigung ist. Ich hoffe und bete dafür, dass dieser große Gott, von dem ich versucht habe, euch heute etwas weiterzugeben, dass dieser große Gott unser, euer Denken nachhaltig verändert. Gott vertrauen ist die beste Investition, ist die Investition mit der sichersten Rendite, die es überhaupt gibt. Da kann ich nur noch sagen, Amen.